Einen schönen guten Tag zu den Medien-News für den 13. März. Heute geht es um Klang. Klang der Großstadt und der Klang von Radiokunst. Es geht aber auch um die Geschichte des World Wide Webs. Doch zunächst beginnen wir mit einer Nachricht vom gestrigen Tag, denn gestern war Welttag gegen Internetzensur. Der Tag wurde von der Organisation Reporter ohne Grenzen ins Leben gerufen. Und anlässlich des gestrigen Aktionstages hat Reporter ohne Grenzen drei gesperrte Internetseiten wieder zugänglich gemacht. So ging etwa die Seite des Advocating for Human Rights wieder online. Diese Seite dokumentiert Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien. Ebenso wurde safenewsroom.org wieder zugänglich gemacht, eine Seite, die Medienzensur vor allem in Pakistan thematisiert. Und die China Digital Times ist wieder zu erreichen, die unzensierte Nachrichten und Informationen über China in englischer und chinesischer Sprache bietet. Um diese in bestimmten Ländern zensierten Seiten wieder zugänglich zu machen, wurden sie von Reporter ohne Grenzen gespiegelt, mithilfe von Hackern. Das bedeutet, dass exakte, ständig aktualisierte Kopien der Seiten auf Servern großer Anbieter liegen, wie etwa auf Servern von Amazon, Fastly oder OVH. So soll verhindert werden, dass eine Regierung diese gespiegelten Seiten wieder sperren lässt. Denn dafür müsste man dann den gesamten Server etwa von Amazon sperren lassen. Mit dieser Aktion machte Reporter ohne Grenzen gestern auf Internetzensur aufmerksam und setzt sich für die Freiheit des Internets ein. Einem Medium, das gestern übrigens sein 30-Jähriges gefeiert hat. Der Welttag gegen Internetzensur fällt auf den Geburtstag des Internets. Und das wohl nicht ohne Grund, denn dem Erfinder des Internets, dem britischen Physiker und Informatiker Tim Berners-Lee, schwebte ein freies Netz vor, in dem Wissen frei verbreitet werden kann und soll. Am 12. März 1989 veröffentlichte er seine Ideen zum World Wide Web, also vor genau 30 Jahren. Damals schwebte ihm noch ein Informationsmanagementsystem vor, das den Datenaustausch unter Forschern vereinfachen sollte. Der Netzexperte Thomas Lohninger blickt mit uns zurück auf diese Zeit vor 30 Jahren.
Als Tim Berners-Lee das World Wide Web erfunden hat, hat er natürlich auf dem Internet aufgebaut und hat ein neues Protokoll, das Hypertext Transfer Protokoll, erfunden und Websites, so wie wir sie heute kennen. Und das war schon eine revolutionäre Entwicklung, aber es war in gewisser Weise auch eine Evolution von dem, was schon da war. Also es gab andere Modelle, wie Gopher zum Beispiel zum damaligen Zeitpunkt, die sich nicht durchgesetzt haben. Das World Wide Web, wie wir es heute kennen, hat halt vor allem von seiner Offenheit profitiert und von diesem dezentralen Verlinken von vielen verschiedenen Informationsquellen. Und das war schon eine Entwicklung, die dem Gedanken des Netzes, des vernetzten Informationsaustausches, die beste und stabilste Form gegeben hat.
Tim Berners-Lee Idee des World Wide Web war eine Erfindung, die unser aller Leben verändern sollte. Für die Allgemeinheit nutzbar wurde das Internet aber erst so richtig ab 1994, als Netscape den ersten kommerziellen Browser eingeführt hat. Das brachte enorme Veränderungen der allgemeinen Kommunikationskultur mit sich.
Ja, das war revolutionär, weil dadurch, dass diese Technik auf einmal frei zum Download verfügbar war, konnten viel mehr Menschen auch zum ersten Mal Interneterfahrungen sammeln und bekamen auch eine Stimme damit. Also wenn man es philosophisch sieht, das ist ja das Internet in gewisser Weise die Umsetzung der Brechtschen Radiotheorie. Wir haben alle eine Stimme. Als Gesellschaft sind wir halt jetzt auch gefordert, uns Regeln zu geben, wie wir mit dieser neuen Medienrealität umgehen wollen. Es hat auch lange gedauert, bis wir von der ersten Druckerpresse hin zu einem Mediengesetz kamen und das mussten wir auch aktualisieren, als Radio und Fernsehen dazu kamen. Wir brauchen jetzt neue Regeln für das Internet als Ganzes, aber das Wichtige ist, dass wir den Grundgedanken dabei nicht vergessen. Und der Grundgedanke ist halt eben wirklich diese maximale Transparenz und Dezentralität. Dass es so große Plattformen gibt, ist inzwischen eben etwas, dem wir uns auch in steuerrechtlichen Fragen, in Wettbewerbsfragen stellen müssen. Aber der Grundgedanke des freien Internets, der darf uns dabei wie ein Leuchtturm nie verloren gehen, der muss uns immer leiten.
Das Internet als Ort für freies Wissen und freien Austausch. Das war die Idee von Tim Berners-Lee vor 30 Jahren, weshalb er auf das World Wide Web kein Patent anmeldete. Schaut man sich heute das kommerzielle Internet an und aktuelle Debatten zur EU-Urheberrechtsreform und den umstrittenen Upload-Filtern, zu denen Kritiker die Befürchtung haben, dass es zur Internetzensur genutzt werden könnte, da fragt man sich schon, wie das zusammengeht, die Idee des freien Netzes und die heutige Realität.
Ich befürchte, weil viele großen Firmen, und dazu gehören auch viele in der Verwertungsindustrie, halt lieber die neue Technik an ihr altes Geschäftsmodell anpassen wollen, anstatt das umzudrehen. Vorweg, niemand ist gegen die Rechtevergütung von Kreativschaffenden, aber viele Kreativschaffende finden sich in der jetzigen Urheberrechtsreform ja gar nicht mehr wieder. Hier wird an einigen Stellen halt eine Maximalforderung an das Internet gestellt. Und diese maximale Kontrolle und dieser Versuch, wirklich jede Meinungsäußerung online durch einen Filter laufen zu lassen, das ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders. Und Tim Berners-Lee hat sich ja auch schon in einem offenen Brief gegen Upload-Filter ausgesprochen. Also da haben wir sogar amtlich, dass der Erfinder des World Wide Web meint, mit solchen Systemen wird der freie Informationsfluss eingeschränkt. Auch der UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit, David Kaye, hat sich ja auch schon sehr kritisch an das Europaparlament gewendet und gewarnt, dass dieses Gesetz eben schlecht für die Meinungsfreiheit der Welt ist.
Für ein freies Internet ohne Upload-Filter, dafür steht auch die Wikipedia. Aus Protest gegen Upload-Filter wird die deutschsprachige Wikipedia am 21. März komplett abgeschaltet. So hat es Wikipedia nun angekündigt. Mit der Aktion will die Autorenschaft auch auf die europaweit geplanten Demonstrationen am 23. März aufmerksam machen. Denn Ende März stimmt das EU-Parlament über die umstrittene EU-Urheberrechtsreform und damit auch die Upload-Filter ab. Nicht kommerzielle Wissensansammlungen wie Wikipedia sind zwar von dieser Gesetzesreform ausgenommen, andere Schwesterprojekte von Wikipedia wie etwa Wikimedia Commons könnten aber betroffen sein. Der Netzexperte Thomas Lohninger hier nochmal mit einem Appell für freies Internet und gegen Instrumente, die dieses gefährden.
Wir müssen da wieder mit Maß und Ziel, mit Blick auf die Grundrechte Netzpolitik gestalten. Und Netzpolitik muss man vor allem auch immer zu Ende denken. Es reicht nicht, wenn wir unsere Wünsche in ein Gesetz schreiben und die Technik soll das dann regeln. Wenn die Technik das nicht leisten kann, wird es nicht funktionieren. So ist es auch hier. Man muss halt mit Einbezug von allen Stakeholdern zu einer guten Lösung kommen. Ich glaube, die gibt es. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass wir den Datenschutz aktualisieren mit der Datenschutzgrundverordnung. Wir haben jetzt nach langen Kämpfen in Europa endlich Netzneutralitätsregeln. Und auch beim Urheberrecht bräuchten wir ein Update, um das Ganze fit für das 21. Jahrhundert zu machen, in dem wir uns befinden. Leider wird hier eher so ins 20., 19. Jahrhundert geschaut, wenn diese Gesetze neu formuliert werden. Und es wird eben nicht darauf geachtet, was die Lebensrealität von vielen Menschen ist, vor allem eben jungen Menschen, die hier berechtigterweise auf die Straße gehen.
Auf die Straße gehen kann man nächste Woche zum Aktionstag. Der findet europaweit am 23. März statt und soll das Europaparlament dazu bringen, die EU-Urheberrechtsreform nicht in der Form zu verabschieden, die beispielsweise Upload-Filter beinhaltet. Denn solche Upload-Filter entsprechen nicht der Idee eines freien Internets, die es nun schon vor 30 Jahren gab, als das Internet geboren wurde durch Tim Berners-Lee. Da kann man an der Stelle nur sagen, alles Gute zum Geburtstag und hoffen wir, dass es frei bleibt und in manchen Ländern wieder frei wird. Und hier in den Mediennews bewegen wir uns nun noch weiter in der Zeit zurück. Von 1989 schauen wir nun in die Zeit um 1900 und wir schauen nach Wien und finden heraus, wie die Stadt um 1900 klang. Dem hat sich der Stadtforscher Peter Payer in seinem Buch »Der Klang der Großstadt« gewidmet.
Alle die bequemen Verkehrsmittel und manche andere Errungenschaften der letzten Jahre bewirken, dass es einem der Großstadtentwöhnten in den ersten Tagen hier vorkommt, als sei er in ein Narrenschloss geraten.
Das schreibt der Schriftsteller Robert Michel um 1910. Er hat einige Jahre auf dem Land verbracht und kommt nun zurück in ein Wien, das lauter geworden ist. Mit diesem Klang der Stadt Wien, mit diesem Großstadtklang, hat sich der Stadtforscher und Historiker Peter Peyer genauer beschäftigt. Er hat ein Buch darüber geschrieben. Es heißt Der Klang der Großstadt und wurde 2018 im Vandenhoek-Ruprecht Verlag herausgegeben.
Der Klang der Stadt ist vielfältiger, differenzierter, eckiger, kantiger, ungleich penetranter, wenn man so will, und differenzierter auf allen Ebenen geworden. Also die Zeitgenossen von damals mussten in relativ kurzer Abfolge mit ganz vielen verschiedenen Geräuschen fertig werden oder sie adaptieren, weil eben die Entwicklung so rasch gegangen ist. Es sind permanent fast neue Fahrzeuge im Straßenraum erschienen. Das Automobil ist auf die Straße, auf den Plan getreten gewissermaßen. Fahrräder haben ständig geklingelt. Um 1900 hat es einen totalen Fahrradboom gegeben. Also nicht das leise Verkehrsmittel, wie wir es heute imaginieren, sondern damals hat man sehr viel geklingelt, um sich Platz auf der Straße zu machen. Es sind Musiker auf der Straße gewesen, die ihre Straßenmusik verbreitet haben. Es waren Ausrufer, die ihre Waren angeboten haben. Die Straßenbahn, vielleicht das wichtigste Geräusch, überhaupt städtische Geräusch, quasi die Sound-Signature der Stadt, das elektrische Straßenbahngeräusch. Auch gibt es nur in der Stadt dieses Geräusch. Glockenläuten war damals noch viel mehr verbreitet als wie heute. Es zu allen möglichen Anlässen ist geläutet worden. Nicht nur zu den rituellen Anlässen, eben zu den kirchlichen, sondern auch zu Schließen der Lokale teilweise, Sterbeglocken, Geburtsglocken etc. Und die Pummerin, eine der größten Glocken in Europa, also wenn die ertönt ist, das war schon sowas, dann weiß man auch heute noch, man ist in Wien.
Wie es Peter Peyer beschreibt, ist das ein charakteristischer Klang für die Stadt Wien. So ein Klang kann innerhalb von sehr kurzer Zeit ein Gefühl für einen ganz bestimmten Ort vermitteln. Die Pummerin erklingt auch heute noch, wie früher, zum Anlass bestimmter Ereignisse. Peter Peyer lässt in seinem Buch Der Klang der Großstadt einen Zeitzeugen zu Wort kommen, der im 19. Jahrhundert in Wien gelebt hat.
Sie alle, die du unten so winzig wandeln siehst, sie reden, grüßen sich. Es schallt das Pflaster unter ihrem Fußtritte, aber wir hören es nicht. Es ist stumm unter dem allgemeinen Brausen, wie wenn die dunkle Herde der Grundeln in der Tiefe des Wassers, das ober ihnen wallt, ein und aus durch die Gassen und Tore ihrer großen, feuchten, steinernen Stadt schlüpfet.
Wien und viele andere Städte Europas sind mit der Industrialisierung stark gewachsen. Das Rauschen der Stadt, wie wir es kennen, hat sich auch mit dem Wachsen der Städte entwickelt.
Der Stadtraum hat sich ja auch sehr verändert. Also der akustische Raum, in dem gehört wird. Der Beton, also der Boden, muss man eigentlich sagen, ist befestigt worden, noch nicht Beton. Zunächst Würfelkopfpflaster, Asphalt und später Beton. Die Wände der Häuser sind immer höher geworden, also viele Reflexionen. Es ist der klassische Stadtraum mit den Straßenfluchten entstanden, in denen sich die Schallwellen brechen und auch verstärken zum Teil. Und das hat ein spezifisches Hörerlebnis in dieser Großstadt dann ausgemacht.
Die Hämmer dröhnen, die Maschinen rasseln, Fleischerwägen und Bäckerkarren rollen früh vor Tag am Hause vorüber. Unaufhörlich läuten zahllose Glocken. Tausend Türen schlagen auf und zu, tausend hungrige Menschen, rücksichtslos, gierig nach Macht, Erfolg, Befriedigung ihrer Eitelkeit oder roher Instinkte, feilschen und schreien, schreien und streiten vor unseren Ohren und erfüllen alle Gassen der Städte mit dem Interesse ihrer Händel und ihres Erwerbs. Nun läutet das Telefon, nun kündet die Hupe ein Automobil, nun rasselt ein elektrischer Wagen vorüber. Ein Bahnzug fährt über die eiserne Brücke, quer über unser schmerzendes Haupt, quer durch unsere besten Gedanken. Das Heraufholen und Verfolgen objektiver Werte wird zur Tortur. In jede geistige, jede theoretische Schöpfung bricht lärmender Pöbel ein und das praktische Interesse lärmenden Pöbels.
Theodor Lessing hat diese wütenden Worte verfasst. Im Jahr 1908 hat er diesen Essay veröffentlicht mit dem Titel »Der Lärm – Eine Kampfschrift gegen die Geräusche unseres Lebens«. Die Stadt wird lauter, laut werden auch die Debatten um Lärm. In dieser Zeit entsteht die Grundlage für einen gesetzlich geregelten Lärmschutz. Kopfsteinpflaster wird langsam durch Asphalt ersetzt. Zuerst gibt es aber ganz praktische Maßnahmen, wie das Verbot der Benutzung von Peitschen oder Hupen. Ein lautes Geräusch ist aber nicht immer gleich Lärm, denn wie so oft kommt es auf die Perspektive des Betrachters an.
Und diese Lärmdebatte, die um 1900 sehr virulent geworden ist, in den Medien sehr intensiv geführt worden ist, hat den einzelnen Geräuschen dann auch eine andere Bedeutung als früher gegeben. Beispiel: Das Pferdegetrappel war so präsent, dass es natürlich auch als Belästigung und als Lärm empfunden wurde. Speziell auf dem doch harten Kopfsteinpflaster war das sehr belästigend in Wohngegenden. Wenn wir heute Pferdegetrappel wahrnehmen, zum Beispiel in Wien die Fiaker am Stephansplatz oder den anderen Standorten, Touristen kommen, fahren damit, dann haben wir eine ganz andere Empfindung, eben weil es so seltene Geräusche sind. Es entführt uns in die Vergangenheit, es ist ein nostalgisch verklärtes, verbrämtes Geräusch, das uns hier entgegentönt. Also diese Zuschreibungen haben sich sehr, sehr gewandelt. Wer erzeugt den Lärm, ist immer sehr wichtig. Wer erzeugt das Geräusch? Und diese soziale Konnotation dürfen wir nicht vergessen. Man hat quasi immer den ganzen Klassenkampf auch damit, die ganze soziale Frage in dieser Lärmdebatte drin wiedergespiegelt.
Es gibt kein objektives Geräusch, sagt der Stadtforscher Peter Peyer. Beispielhaft stehen kann hier der Blick von Luigi Russolo auf die Geräusche der Stadt. Luigi Russolo war ein italienischer Futurist. Man könnte ihn als den Begründer der Geräuschkunst bezeichnen. Über die Geräusche der Stadt schreibt er:
Die Straße ist eine unerschöpfliche Fundgrube von Geräuschen. Die rhythmischen Gangarten der verschiedenen Trabe und Schritte der Pferde, die enharmonischen Tonleitern der Tram und jene der Automobile, die heftigen Beschleunigungen der Motoren der letzteren, wenn andere Motoren stattdessen einen hohen Ton der Geschwindigkeit erreicht haben. Das rhythmische Wackeln eines Wagens oder eines Karrens mit eisenbereiften Rädern, gegenübergestellt dem fast flüssigen Gleiten der Reifen der Automobile. Und über all diesen Geräuschen das anhaltende, eigentümliche und wunderbare Stimmengewirr der Menge, von dem sich nur wenige Stimmen festlegen lassen, die klar und deutlich durch die anderen, anonymen und vermischten dringen.
Ein Auszug aus dem Manifest »Die Kunst des Geräuschs« von Luigi Russolo, das 1913 veröffentlicht wurde. So wollen wir jetzt auch nicht enden mit einem Stadtklang, sondern damit, wie Luigi Russolo den Stadtklang musikalisch verarbeitet hat, in seinem Stück »Das Erwachen der Stadt«.
Vom Klangkunstpionier Luigi Russolo nun zu etwas Aktuellerem, der modernen Klangkunst im Radio.
Hey.
Was ihr hier hört, ist vielleicht eine historische Radiominute. Es sind Aufnahmen von der Eröffnung der Radio Revolten Festivalfrequenz vom 1. Oktober 2016. Radio Revolten? Das war der Titel des Radiokunstfestivals, das Radio Korax im Oktober 2016 in Halle ausgerichtet hat. Einen ganzen Monat lang waren Radiokünstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt in Halle zu Gast und haben das Radio durcheinander gebracht. Live on Air, im Rahmen von Performances und Ausstellungen, an ganz verschiedenen Orten in Halle. Immer ging es auch darum, der Frage nachzugehen, was Radiokunst bedeuten kann. Solcherlei Forschungsarbeit will natürlich auch festgehalten werden. Und so ist im Nachgang der Radiorevolten nun ein Buch entstanden. Ein Buch, das morgen am Donnerstag hier in Halle im Operncafé erstmals vorgestellt werden soll. Ein Buch über Radiokunst? Was soll das? Hier ein kurzer hörbarer Einblick ins Buch.
Seit ich beim Radio bin, höre ich viel mehr Sachen, als vielleicht tatsächlich da sind. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Grund ist.
Diese Vorstellung gut, dass man sozusagen jetzt ein Radioprogramm, also eine Sendung oder irgendwie so, einfach schreiben könnte.
Kann man da auch reinhören? Das ist ja eine ganz witzige Idee eigentlich.
Weil man Radio sonst nur hört?
In dem Moment, wo ich mir ein Buch angucke, habe ich ja erstmal nur Schriftzeichen, aber sobald ich die lese, die müssen nicht mal einen Sinn ergeben. Also ich wurde halt einfach so sozialisiert, dass da ein Klang in meinem Kopf entsteht. Deswegen ist Lesen irgendwie immer mit Stimmung und auch irgendwie einem Ton verbunden.
Walking, the serious flaneur in Paris in the 1840s strolled with a turtle on a lead. We deliberately miss our destination, the transmitter of Radio Revolten waiting to be turned off in the tower of the old physics building. We turned into an alley, discover an underpass and practice a full-throated echoing jodel.
Biological radio. Nerves and ears stretch to the limits of human perception to partake the faintest sounds of living creatures hidden in absolute darkness.
If there existed a radio station that played exactly that, I would be its most faithful listener.
Oh.
Musik, nur Musik. Ah ja.
No music.
At Radio Riverbolton, we created our own acronym called MNM, which stands for the question and answer combo music, no music. Critical reflection on Radio Revolten.
Content-focused radio activists should develop curiosity for forms
that lay beyond the ingrained political canon.
And the artists could discover that precisely a confrontation with the constraints of form, concept, and critic could result in a concentrated.
Durchaus also Manifestartiges wird im Buch über die Radiorevolten zu lesen sein. Das Buch soll morgen Abend hier in Halle im Operncafé vorgestellt werden. 20 Uhr geht's los und das Buch soll tatsächlich auch noch einmal im Sinne der Radiokunst inszeniert werden. Ihr könnt euch also überraschen lassen, denn mehrere Künstlerinnen und Künstler, die bei den Radiorevolten mitgewirkt haben, werden auch morgen Abend dabei sein. Dabei sein wird dann aber auch André Damião. André Damião ist ein Künstler aus Brasilien. Und er wird in den nächsten 3 Minuten hier auf Radio Korax zu Gast sein. Er ist Stipendiat der Radio Art Residency und auch diese Residency ist gewissermaßen ein Ergebnis der Radio Revolten. Die Künstlerinnen und Künstler, die hier zu Gast sind, sollen die Spielräume des experimentellen Radios ausweiten. Nun ist es also André Damião aus Sao Paulo. Arbeiten von ihm klingen beispielsweise so.
Das Stück heißt Feed the Radio Back, also ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, das Radio Feedbacken, zurückschleifen sozusagen. Und das war seine erste Arbeit, die mit Radio zu tun hatte. Er ist jemand, der kommt jetzt nicht aus der Radiokunst, das ist jetzt nicht jemand, der ständig Radio macht, aber in Sao Paulo auf der Biennale vor ein paar Jahren hat man sich auch schon mal für Radio begeistert, was vielmehr hieß, dass es ein Audio-Stream, also sozusagen einen Internetstream gab und das Ganze dann Radio hieß. Und die Arbeit, die André gemacht hat, war eine kollektive. Also er hat ein Stück produziert und das online gestellt und Menschen dazu aufgefordert, das aufzunehmen, wiederum an Orten, an denen sie sich gerade befinden. Also im Freien oder in Zimmern oder in Bädern oder sonst wo und das sozusagen zurückzuschicken und das wurde dann wieder ausgestreamt und es ist das Prinzip von, wer das kennt, Alvin Lucier, I'm sitting in a room, dieses löst sich dann auf und was André hier machen wird, ist auch eine kollektive Arbeit, die aber ganz anders aussieht und sich anhören wird. Es wird sowas geben wie Klangdemonstrationen durch Halle. Der Aufhänger dafür ist, dass André in Sao Paulo jedes Jahr eine Lärmgruppe initiiert. Bloco Ruido heißt die. Und das ist sowas wie ein alternativer Karnevalsblock, der aber am Aschermittwoch stattfindet. Also wenn sozusagen die großen Events vorbei sind und bevor der Alltag zurückkehrt und die Betrunkenen noch auf der Straße taumeln, dann geht dieser Bloco Ruido auf die Straße nach einem langen Prozess, in dem sich Menschen zusammengefunden haben und elektronische Instrumente selbst gebaut und entschieden, welche Wege sie gehen und wie sie miteinander interagieren. Und erforschen dann sozusagen elektroakustische Musik, könnte man jetzt sagen, in Anführungsstrichen, weil das ist eigentlich, was er kritisiert, im Stadtraum. Und so eine Gruppe wird hier auch gegründet. Aber die heißt dann sicherlich anders. Es geht nicht um Karneval und es wird andere Zeitpunkte geben und ja.
Wenn ihr weitere Arbeiten von André Damião aus São Paulo kennenlernen wollt, dann kommt doch morgen vorbei, ab 20 Uhr im Operncafé in Halle. Da wird das dritte Stipendium der Radio Art Residency eröffnet werden und André Damião wird dabei sein mit einer Live-Inszenierung. Natürlich wird es dann auch in den nächsten Monaten von André Sachen bei Radio Korax zu hören geben. Weitere Infos dazu findet ihr unter radioart-residency.net. Und damit sind wir schon wieder durch mit den Mediennews, wie immer nachhörbar auf freie-radios.net sowie auf radiokorax.de. Bis zur nächsten Woche.